WDR 3 und WDR 5. Radio zum Mitnehmen. Lebenszeichen.
Du sollst nicht. Über Verbote und Gebote. Von Irene Denzer-Vanotti.
Du sollst nicht.
Du sollst.
Du darfst nicht.
Du darfst nicht.
Tue das nicht, auf keinen Fall.
Du wirst bestraft.
Es ist dir verboten.
Wir verbieten dir.
Du sollst nicht rauchen.
Du sollst mehr Gemüse und Obst essen.
Du sollst nicht dick werden.
Du sollst nicht beim Discounter kaufen. Du sollst keine Plastikflaschen kaufen.
Du sollst nicht unnötig Auto fahren.
Du sollst den Planeten bewahren.
Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Du sollst Vater und Mutter ehren.
Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht töten.
Wenige Gebote, viele Verbote. Sie begleiten das ganze Leben jedes Menschen und der Menschheit. Jede Zeit bringt ihre Verbote hervor, manche gelten immer. Hüte dich vor dem Tiger, ein früher überlebenswichtiges Gebot. Genauso wie heute Vorsicht vor Gefahren im Internet.
Verbote sollen disziplinieren, Angst einjagen. Menschen klar machen, dass sie ohne Regeln nicht zusammenleben können. Menschen sind offenbar zu schwach, um von sich aus die eigenen Bedürfnisse mit denen der anderen Menschen ins Gleichgewicht zu bringen. Der Philosoph Richard David Precht.
Seit es Menschen gibt, menschliche Gesellschaften, menschliche Gemeinschaften, gibt es einen Verhaltenskodex, der sich in Regeln ausdrückt und der sich in Geboten und in Verboten ausdrückt. Also ein Gebot sagt mir, was ich tun soll, und ein Verbot sagt mir, was ich tun muss, beziehungsweise was ich nicht tun darf. Und das findet man in allen Kulturen der Welt. Das gibt ein elementares menschliches Bedürfnis danach, ein Zusammenleben ordentlich zu regeln.
Jede Epoche schreibt Verbote neu, findet eigene Regeln. Hinzu kommt, dass Zeiten mit speziellen Problemen und Schwierigkeiten, wie derzeit die Corona-Phase, aktuelle Verbote hervorbringen. Der Theologe Professor Reinhard Achenbach.
Wir überlegen gegenwärtig, wo wir alle in dieser Pandemiesituation gezwungen sind, auch bestimmte Dinge zu lassen, uns einzuschränken und zu verzichten. Das führt überall zu Überlegungen einer neuen Balance in der Lebensführung.
Manche Regelungen werden bleiben. Immer schon zeigten Vorschriften, die im Widerstreit durchgesetzt wurden, positive Folgen, sodass sie fast überraschend allgemeingut wurden.
Du sollst nicht in Kneipen rauchen. Du sollst in der Stadt nicht schneller als 50 fahren. In manchen Straßen höchstens 30.
Und gegenwärtig auch.
Du sollst Begegnungen mit anderen Menschen vermeiden. Du sollst deine Großeltern nicht besuchen. Du sollst das Haus nicht verlassen.
Wegen Corona. Wegen der Ansteckungsgefahr.
Hinter allen Verboten steht ein höheres Ziel. Leben zu bewahren oder zu retten, sich und andere nicht in Gefahr zu bringen. Verbote sollen die Umwelt schützen, den Planeten retten, gerechtere Verhältnisse schaffen.
Nicht immer dienen diese höheren Ziele allen Menschen. Manche Regeln sollen Macht erhalten, etwa in einer Diktatur, oder Gewinn mehren, etwa in Unternehmen. Die Ziele rufen Widersacher auf den Plan. Wenn Diskussionen möglich sind, können daraus tragfähige Regelungen entstehen.
Zu den großen Verboten kommen diejenigen hinzu, die jeder Mensch sich selbst gegenüber ausspricht oder zumindest denkt. Innere Ordnungsrufe. Auch sie sind notwendig, um sich zu steuern, sich zu erkennen, sich zu verbessern.
Bei allen Geboten und Verboten kommt es nicht zuletzt auf den Ton an, in dem sie gesagt werden. Menschen können sich sogar selbst motivieren und neue Kräfte hervorlocken und klein machen, zurechtweisen und lähmen, mit Geboten und Verboten zum Eigenbedarf.
Du sollst nicht faul herumliegen. Du sollst nicht vor der PlayStation versacken. Du sollst nicht ständig mit dem Handy rumdaddeln. Du sollst jetzt nicht zum Friseur gehen.
Die Sätze haben gemeinsam dieses eine Wort.
Nicht.
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 Viele Verbote, von den ganz kleinen bis zu den lebensbestimmenden, sind so formuliert: Du sollst nicht.
Und das, obwohl es den Anschein hat, als ignoriere der menschliche Geist dieses nicht. Er löscht es einfach und lenkt die Aufmerksamkeit auf das, was eben zu vermeiden ist.
Du sollst nicht mit dem Handy rumdaddeln.
Der Geist nimmt nur wahr: Handy, Handy, Handy. Und lässt den Betroffenen umso eher wieder das Gerät in die Hand nehmen.
Wie wirken Gebote und Verbote? Wie können Sie motivieren, das dahinterstehende Ziel zu erreichen? Um das besser zu verstehen, unternehmen wir jetzt eine Reise in der ein Sandstrand, der Berg Sinai, Moses, die Plastikberge unserer Zeit sowie Corona-Land einige Stationen sind.
Stelle dir jetzt nicht diesen köstlichen italienischen Cappuccino mit schneeweißer Milchschaumhaube vor.
Stelle dir auch nicht den heißen Sandstrand von Venedig vor.
Denke ja nicht daran, jetzt deine beste Freundin zu besuchen.
Der Cappuccino, der Strand, die beste Freundin. So wie die Worte ausgesprochen sind, erscheinen sie vor dem inneren Auge. Das nicht bemerkt man allenfalls, wenn man darüber nachdenkt. Die Verneinung ist zu schwach. Viele Psychologen, vor allem in den Schulen der 1990er Jahre, nehmen an, das Bewusstsein streiche dieses nicht einfach und gebe nur die Aufforderung an das Gehirn weiter, genau an das zu denken, wovon die Rede ist.
Das gelte, sagen sie, nicht nur im Gespräch zwischen Menschen. Die Verneinung kann auch denjenigen einen Streich spielen, die sich selbst damit einen Auftrag geben.
Ich will nicht mehr rauchen.
Ich werde 2 Monate lang keine Schokolade essen. Auch nicht die köstlichen Kugeln mit der Füllung, die im Mund so schön zergehen. Ich werde nicht davon naschen.
Ich darf nicht gegen diesen Baum fahren, auf keinen Fall.
So eine Nichtbotschaft kann beim Unfall schlimme Folgen haben. Motorradfahrer lernen im Bremstraining, sich nicht zu sagen, nicht der Baum, nicht der Baum. Vielmehr sollen sie sich mit positiven Worten orientieren. Sie konzentrieren sich dann auf das freie Feld zwischen den Bäumen.
Ich halte ein angemessenes Tempo. Ich fahre die Kurve aus und nehme jede kleinste Störung wahr.
Gerade die gegenwärtigen Corona-Regeln setzen weitgehend auf das, was die Menschen nicht tun sollen. Etwa die beste Freundin besuchen. Das ist schmerzhaft. Wer sich damit auseinandersetzt, kann aber etwas darüber lernen, was im eigenen Leben zählt, findet die Frankfurter Coaching-Expertin Susanne Lapp.
Zum einen kann man das ja immer positiv formulieren. Iss ein Apfel, mach was Schönes für dich. Und zum anderen ist das ja nicht schlimm. Selbst wenn ich mir denke, ich gehe jetzt nicht zu meiner Freundin, ich sehe ja sofort das Bild meiner Freundin vor meinem inneren Auge. Und dann kann ich natürlich entweder traurig sein, dass ich sie nicht sehe, ich kann mich aber auch freuen, dass ich sie habe und dass ich sie irgendwann wiedersehen werde.
Bis dieses Irgendwann eintritt, ist es notwendig, die Regeln zu befolgen, mal mit Verständnis, mal murrend. Aus der Sehnsucht, die daraus erwächst, lässt sich jedoch etwas lernen.
Es macht ja auch mal Sinn, dass wir enttäuscht sind, weil unsere Enttäuschung uns ja auch zeigt, dass uns Dinge wichtig sind. Ich plädiere nur dafür, bewusst zu wählen.
Und so einem Verbot einen eigenen Sinn zu geben.
Grundsätzlich brauchen wir, damit wir motiviert sind, immer etwas, was uns anzieht. Motivation heißt ja im Wortsinn in Bewegung setzen. Und wir werden dadurch in Bewegung gesetzt, dass wir ein ansprechendes Ziel vor Augen haben. Dass wir etwas haben, was uns eben wirklich anzieht. Und das kann zum Beispiel eine gesunde Umwelt sein oder ein trainierter Körper oder gespartes Geld für den nächsten Urlaub. Also anstatt mir zu sagen, ich fahre nicht mit dem Auto, kann ich mir auch sagen, ich mache was für die Umwelt. Ich mache was für meine Gesundheit.
Umformuliert kann ein Gebot der Stunde zum eigenen Auftrag werden. Damit gelingt es Menschen, ihrer Einsicht und ihrem Gewissen zu folgen. Sie machen eine Anforderung der Zeitumstände zu ihrem persönlichen Ziel.
Trotzdem bleibt die Frage, sind Menschen eher Verbotsallergiker oder Verbotsjunkies? Dass sie Verbote suchen, sogar mögen und fordern, sagt zunächst überraschenderweise der Philosoph Richard David Precht in einer Talkshow.
Ich würde ganz altmodisch sagen, ich glaube, wir haben eine Gesellschaft, die schreit nach Verboten. Die schreit nach Verboten. Also ein Teil des Orientierungsverlustes dieser Gesellschaft besteht darin, dass die Menschen zu wenig Pflichten haben und dass es zu wenig Verbote gibt. Ich glaube, dass die Menschen ein tiefes Bedürfnis nach Pflichten und Verboten haben. Ein schönes Beispiel, von dem ich sehr viel gelernt habe, war die berühmte Geschichte mit dem Rauchverbot. Was hat es einen Aufstand gegeben? Ich lasse mir doch nicht verbieten, hier in der Gastwirtschaft in der Kneipe zu rauchen. Heute können sich der Großteil der Menschen nicht vorstellen, dass sie in ihrem allerbesten Restaurant, weil wir am besten noch in einem teuren Restaurant sitzen und jemand am Nebentisch pafft eine Zigarre und bläst seinen Rauch darüber. Werden wir entrüstet.
Das Rauchverbot in öffentlichen Räumen hatte ein höheres Ziel. Es sollte die Gesundheit der Menschen fördern, die Zahl der Sterbefälle durch Lungenkrebs senken. Ob es das erreicht hat, wird immer unklar bleiben, weil das Ausbleiben einer Krankheit, wenn es überhaupt geschieht, nicht bemerkt wird und allenfalls in Statistiken erscheint.
Bemerkbar dagegen ist eine Folge des Rauchverbotes praktisch jederzeit. Seither ist in Restaurants gute Luft, keine Passivrauchgefahr mehr in Cafés oder Kneipen. Daher ist das Verbot erfolgreich und wird allenfalls von manchen ungern eingehalten. Als dieses Verbot gelebte Realität wurde, zeigte sich also ein Ziel, das das Leben angenehmer und gesünder macht. Diesen Effekt, Wohlbefinden über den Umweg von Verboten, verspricht sich der Philosoph Richard David Precht auch von Regeln, die dem Umweltschutz zugute kämen. Er hält sie für notwendig, wie er im Interview für diese Sendung sagt.
Wenn ich versuchen würde, ethischer zu leben, zum Beispiel dadurch, dass ich kein nicht recycelbares Plastik verwende, dann wäre ich die Hälfte meines Tages mit nichts anderem mehr beschäftigt, als zu gucken, wo kann ich diese Lebensmittel ohne Plastik bekommen. Mir wäre also viel lieber, der Staat würde nicht recycelbares Plastik generell verbieten, dann muss ich mir darum keinen Kopf mehr machen und nicht mein Leben damit verbringen, das Plastik zu umschiffen.
Auch hier ist wieder das Ziel klar und es wäre messbar zu erreichen. Zwar wird zunächst ein Aufschrei durchs Land schallen mit den üblichen Vokabeln, geht nicht, ist zu teuer, kostet Arbeitsplätze. Wenn der aber verhallt sein wird, kann sich die Menschheit daran machen, Alternativen zum Plastik zu entwickeln.
Solche neuen Erfindungen gelingen, wie schon mehrfach bewiesen, oft ziemlich schnell. Vielen würde der Erfolg ein gutes Gefühl verschaffen. Wir haben die Plastikberge niedriger, die Plastikkontinente in den Meeren kleiner gemacht. Jeder Einzelne, die oder der sich um die Welt sorgt, könnte das als persönlichen Anteil an einem Welterfolg erleben. Dank eines Verbots.
Andererseits, Menschen sind Verbotsallergiker. Nicht nur jeder Einzelne ringt von Kindheit an um die Grenze des Erlaubten, sondern bereits die ersten beiden Menschen lehnten sich auf. Das allererste und einzige, was Gott, Eva und Adam verboten hatte, weckte nichts anderes als ihr Interesse und verleitete sie, das Gegenteil zu tun.
Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet.
Von den Früchten des verbotenen Baums der Erkenntnis. Das Wörtchen nicht wirkt dabei wie ein Fingerzeig. Es macht auf die besonderen Reize der Früchte überhaupt erst aufmerksam.
Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte.
Viele hundert Jahre später bemerkt der amerikanische Schriftsteller Mark Twain,
Adam war ein Mensch. Er wollte den Apfel nicht des Apfels wegen, sondern nur, weil er verboten war.
Diese Frucht, die zu essen verboten ist, um den Menschen vor der Nötigung dieser Unterscheidung zu schützen, diese Frucht ist so verlockend, dass der Mensch den Schritt der Freiheit wagt, in diesem Fall die Frau, und nach dieser Frucht greift und damit eine Dynamik der, ich sag mal, Bewusstseinsgeschichte der Menschheit in Gang setzt.
Ein Akt der Befreiung. Dank dieser ersten Auflehnung werden Menschen zu dem, was sie sind. Sie unterscheiden zwischen Gut und Böse, zwischen du sollst und du sollst nicht.
Das ist eine Grundstruktur des menschlichen Geistes. Denn jede Opposition provoziert ja natürlich den Gedanken der Position und jede Position den Gedanken der Opposition. Wir brauchen das offensichtlich zur sinnlichen Orientierung und dann offenbar auch zur ethischen Orientierung.
Professor Reinhard Achenbach ist evangelischer Theologe an der Uni Münster, spezialisiert auf das Alte Testament. Lange nachdem Eva in den Apfel gebissen hatte, nachdem der erste Mord geschehen war, der dritte Mensch Kain brachte den vierten, seinen Bruder Abel, um, nachdem auch die Stämme Israel sich gebildet hatten, lange nach all dem schickte Gott, so wird erzählt, Moses die 10 Gebote. 8 der 10 Gebote sind negativ formuliert.
Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat.
Die 10 Gebote, der Dekalog, ist eigentlich nur die Kurzfassung der 613 Gebote, die danach folgen und im Judentum gelten, mal genauer, mal weniger genau befolgt.
Das ABC des Menschenbenehmens.
So bezeichnet Thomas Mann die ersten 10 Gebote in Das Gesetz, seiner Erzählung über Moses. Und der Schriftsteller beschreibt, wie Gott sie Moses diktiert.
Das ewig kurzgefasste, das bündig bindende, Gottes gedrängtes Sittengesetz galt es zu befestigen, in den Stein seines Berges zu graben. Gott befahl ihm, laut aus seiner Brust 2 Tafeln zu hauen aus dem Berg und das Diktat hineinzuschreiben. 5 Worte auf die eine, 5 Worte auf die andere Seite.
10 Gebote insgesamt. Sie gelten bei näherer Betrachtung als Garanten von Freiheit. Und zwar sowohl von Freiheit vor der Macht von Herrschern als auch innerer Freiheit.
Nach außen schützen sie vor Strafen, nach innen vor Gewissensbissen. Darauf macht der Theologe Reinhard Achenbach aufmerksam.
Die 10 Gebote beginnen ja mit dem Satz: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, aus dem Sklavenhaus.
Der Gott, der jetzt gleich seine Gesetze verkünden und über Moses, den Israeliten, mitteilen wird, dieser Gott stellt sich selbst als Garant der Freiheit dar, jedenfalls für dieses Volk. Er habe es, sagt er, vom Leben als Sklaven in einem fremden Land erlöst.
In der jüdischen Gegenerzählung ist daraus der Gedanke entstanden, dass diese Form der göttlichen Willensoffenbarung schon am Gottesberg stattgefunden hat und dass die Gottheit sich vorstellt als eine, die sich ihrem Volk, also keinem Mittler, keinem König, ihrem Volk zuwendet und ihre Identität darin zeigt, dass sie sich als befreiende Gottheit offenbart.
Um das genau zu verstehen, muss man, sagt Achenbach, wissen, wann sie aufgeschrieben worden sind. Die Erzählung von Moses und dem Auszug aus Ägypten wurde erst notiert, als die Israeliten in einer neuen Gefangenschaft waren, nämlich in Babylon und dort von den Herrschern abhängig. Da stellte sich die Frage, was sie eigentlich zu einem Volk macht. Und das seien nicht Land, nicht Könige, sondern eben die Regeln ihres Gottes. Insofern geben die Gebote ihnen Identität.
Das heißt, diese Gottheit gewährleistet und ermöglicht eine Freiheit von königlicher Fremdbestimmung, staatlicher Fremdbestimmung, religiöser und ideologischer Fremdbestimmung und die Grundlage der Beziehung dieser Gemeinschaft zu ihrem Gott ist der Gedanke, wir sind ein Volk, das befreit ist. Und alle Gebote, die dann folgen, haben den Sinn, die Grenze dieser Freiheit deutlich zu machen, nämlich da, wo neue Unfreiheit erzeugt wird.
Danach folgen die Gebote und Verbote, zunächst die 10, die später auch das Christentum übernommen hat.
Das 4. Gebot ist als klare Aufforderung positiv gesetzt.
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
Ein unmittelbar einleuchtendes Gebot. Alle Kulturen haben dafür ihren Ausdruck und ihre Worte gefunden.
Dasselbe gilt für das 5., aber negativ formulierte Gebot.
Das Wort, das die 10 Gebote hier benutzen, meint den vorsätzlichen, heimtückischen, intendierten Mord. Und der Sinn des Gebotes besteht in der Wahrung des Lebensschutzes. Das Leben ist einer der höchsten Werte, die zu schützen sind, gegen diese Willkür.
Du sollst nicht morden, das ist die Grundregel. In der knappen Formulierung gewinnt dieses Gebot seine Klarheit, findet Richard David Precht.
Das heißt, du sollst nicht töten, um zu sagen, da ist eine rote Linie, die darfst du nicht überschreiten. Das heißt also nicht, du sollst Leben schätzen, weil was ist dann, wenn jemand das Leben nicht schätzt, dann stehe ich vor dem großen Problem, dass der sich dann nicht strafbar gemacht hat, soll sich aber strafbar machen. Und deswegen sind die 10 Gebote negativ formuliert, genau übrigens wie alle Verbotsregeln im Strafgesetzbuch.
Wann eine Tötung zum Mord wird, regeln Gesetze. Das Gebot spricht jeden einzelnen Menschen als Teil der Gemeinschaft an, in dem dieses Gebot gültig ist. Das gilt für jedes Gesetz einer Gruppe, einer Religionsgemeinschaft, einer Gesellschaft oder eines Staates. Es stellt Menschen in die Spannung zwischen einerseits der Fähigkeit, selbst zu entscheiden, was sie tun oder lassen, und andererseits den Notwendigkeiten der Gemeinschaft zu gehorchen.
Moses übergibt die 10 Gebote, die Gott ihm auf dem Berg Sinai diktiert hat, den Israeliten. Mit diesen Gesetzen wird der Stamm erst zu einem Volk, das auf einer rechtlichen Grundlage steht.
Es erhält die Gesetze in einem Moment, in dem es quasi auf der Durchreise ist. Moses hatte es aus Ägypten herausgeführt, um im eigenen Land in Judäa anzukommen. Gott hat die Israeliten dabei beschützt, dagegen aber ein Heer von Ägyptern umgebracht. Für Richard David Precht folgt daraus, dass die Gebote sehr individuell zu verstehen sind, dass sie für Menschen gelten, aber nicht für diesen Gott.
Etwa die Vorstellung, du sollst nicht töten, dann heißt das nicht, du sollst nicht töten, sondern das Gesetz heißt, du sollst nicht töten. Denn der liebe Gott, der darf die Ägypter töten und der darf strafen. Der liebe Gott des Alten Testamentes, der nicht allzu lieb ist, der tötet pausenlos. Sondern die Sache ist, es ist nicht an dir persönlich darüber zu entscheiden, sondern du musst dich an die Regeln der Gemeinschaft halten. Das ist das, was im Grunde genommen hinter den 10 Geboten steht, nämlich zu sagen, es gibt eine höhere Instanz als deine eigene Befindlichkeit oder deinen eigenen Willen.
Der Theologe Reinhard Achenbach sieht im Menschen immer die zwei Gesichter von Gut und Böse.
Unsere Erfahrung, unsere dramatische Erfahrung ist, dass wir Menschen diese Ambiguität in uns tragen. Wir sind nicht nur Menschen, die Leben ermöglichen, sondern auch solche, die Leben verzehren. Und das Gebot, du sollst nicht morden, wahrt die Freiheit zur Gewährleistung von Leben und Ermöglichung von Lebensräumen.
Wenn Menschen das Gebot einhalten, bleiben sie frei von Strafe und sich selbst gegenüber frei von schlechtem Gewissen. Dass dies gerade bei dem Gebot »Du sollst nicht töten« gilt, schreibt Thomas Mann in seiner Moses-Geschichte.
Gleich im dritten Satz der Novelle stellt er die ganze Geschichte vom Auszug aus Ägypten, vom Ringen mit Gott um die Gebote, von der Übergabe der Gesetzestafeln an die Israeliten in Zusammenhang mit Mose Vergangenheit. Er hatte einen Ägypter umgebracht und daher Erfahrung mit den Gewissensqualen nach dieser Tat, schreibt Thomas Mann.
Er tötete früh im Auflodern. Darum wusste er besser als jeder Unerfahrene, dass Töten zwar köstlich, aber getötet zu haben höchst grässlich ist und dass du nicht töten sollst.
Thomas Mann verfasst das Gesetz im Jahr 1943 im Exil, unter Eindruck des Zweiten Weltkriegs und der fortdauernden NS-Diktatur in Deutschland. Daher lässt seine Erzählung sich als Hoffnung vorstellen, dass die 10 Gebote in ihrem Kern wieder zu Gesetzen werden, auf die sich alle Völker verständigen können. Als Basis eines Regelwerks für Frieden. Auch deshalb nennt er sie
das ABC des Menschenbenehmens, die Quintessenz des Menschenanstandes.
Gottes Wort soll nach Thomas Mann allgemeingültig sein.
Er ist der Herr allenthalben. Darum ist seine Rede, möge sie auch an dich gerichtet sein, Israel, ganz unwillkürlich eine Rede an alle.
Dass jedes Verbot und jedes Gebot letztlich nicht um seiner selbst willen, sondern für ein höheres Ziel eingehalten werden soll, lässt sich auch aus der zweiten der positiv formulierten Anweisungen der 10 Gebote lesen.
Auf der ersten Tafel steht ja zum Beispiel, du sollst den Sabbattag heiligen. Das ist ein positives Gebot. Das hat natürlich sozialen und ökologischen Sinn. Damit du alles, was mit dir zusammenhängt, alle Tiere, die ganze Welt ausruht und auch die Schöpfung zur Ruhe kommt und ihre Ruhe findet. Es ist also eigentlich eine Regeneration in einem ökologischen Sinne.
Dieses Gebot sagt, dass die Ruhe das Tun ergänzt, das Unterlassen das Handeln. Und die Erde nur bestehen kann, wenn Menschen beides ins Gleichgewicht bringen. Solche Regeln sprechen jede und jeden als Einzelnen an und als Teil einer Gemeinschaft. Zudem setzen sie alle in Bezug zu Gott. Der große Bogen wird an den 10 Geboten deutlich.
Diesen Gedanken bringt eben die Bibel in die Menschheitsgeschichte ein, als Weltgedanken, dass wir einen universalen Vertrag aller Menschen, aller Völker mit der Schöpfung, mit der Ökologie brauchen, um das Leben zu bewahren. Und das in einer Partnerschaft mit einem Gott, der uns daran erinnert, dass wir einander als Ebenbilder dieses Gottes sehen sollen.
Wenn Gebote oder Verbote ausgesprochen werden, entscheidet die Tonlage darüber, wie sie wirken. Richard David Precht.
Das Interessante ist, je freundlicher man gebeten wird, umso weniger nimmt man es ernst.
Das gilt besonders in der gegenwärtigen Situation, der Pandemie, in der so viele und so unterschiedliche neue Verbote ausgesprochen werden, wie noch nie in der Bundesrepublik. Weil die meisten nicht mit Polizeigewalt durchgesetzt werden können, versuchen Politiker, die Menschen mit freundlicheren Tönen zu locken.
Man kann also jetzt nicht hingehen und alles wahnsinnig smooth und freundlich und diplomatisch und charmant formulieren. Wir tun das übrigens in der Corona-Phase. Ja, wir haben eine Bundeskanzlerin, die fleht und bittet.
Über diese Fragen hat Precht ein Buch geschrieben, das im März 2021 erscheint. Von der Pflicht. Er findet, die Deutschen hielten ihre Pflichten in der Corona-Zeit bislang ein. Wie alle überpersönlichen Gebote und Verbote stellen auch die Corona-Regeln eine Verbindung zwischen den Einzelnen und der Gemeinschaft her. Diese erweise sich für Deutschland jedenfalls bisher als weitgehend stabil.
Ich würde mal sagen, diesen Zusammenhalt gibt es. Wir haben das ja jetzt seit einem Jahr, die Corona-Krise beobachtet. Dann bin ich doch sehr beeindruckt davon, dass der allergrößte Teil der Menschen sich an die Verordnungen, Regeln und Gebote, die der Staat, um die Schwachen zu schützen, erlassen hat, hält. Völlig ungeachtet dessen, was meine persönliche Meinung im jeweiligen Fall ist, allgemein zu akzeptieren, dass diese Verordnungen da sind zum Schutz der Schutzbedürftigen, um mich daran zu halten, das haben die allermeisten Menschen in diesem Land sehr gut kapiert.
Verbotsallergiker, Verbotsjunkies. Die meisten Menschen wechseln immer wieder ihre Rollen im Umgang mit Verboten. Hilfreich ist es dabei, den höheren Sinn, das wichtigere Ziel hinter einem Verbot zu verstehen.
Verbote können einen Freiraum schaffen, weil Menschen manche Entscheidungen dann nicht mehr abwägen müssen.
Und der Umgang mit manchen Regeln fordert auch eine Prise Humor.
Sie kennen doch alle die Geschichte von dem jüdischen Menschen, der zum Metzger kommt, auf einen Schinken zeigt und sagt, geben Sie mir bitte etwas von dem Fisch da. So ein Klassiker des jüdischen Witzes, der ganz deutlich macht, dass Menschen immer ihre Möglichkeiten ausloten.
Der Theologe Reinhard Achenbach lotet seine eigenen Möglichkeiten oft mit Nachsicht aus.
Natürlich habe ich die 10 Gebote im Kopf, aber ich übertrete sie genauso wie alle anderen auch.
In unserer Reihe Lebenszeichen hörten Sie heute Du sollst nicht über Verbote und Gebote von Irene Denzer-Vanotti. Es sprachen Susanne Reuter, Bernd Rehäuser, Christina Maria Greve und Henning Freiberg. Technische Realisation Mechtild Austermann. Regie Fabian von Freier. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2020. Redaktion Theo Dirkes.